Stellenweise Regen. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 19 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Die Verkleidungen des französischen Hofmeisters und seines deutschen Zöglings heißt die Novelle von Achim von Arnim, deren zweiten Abschnitt Sie nun hören können. Sie ist handlungsreich, wie fast alle Arbeiten Arnims, und führt uns in die Zeit um 1700, kurz nach Aufhebung des Edikts von Nantes, als die Hugenotten wegen ihres reformierten Glaubens das katholische Frankreich verlassen mussten. Einer dieser Emigranten, namens Chardin, ein früherer, wohlhabender Juwelier aus Lyon, wird Hofmeister bei einem jungen deutschen Adligen, einem rechten Tunichtgut, dem er Anstand und Bildung beibringen soll. Man macht eine Bildungsreise und kommt nach Antwerpen, wo der französische Hofmeister seine totgeglaubte Frau wiederfindet, freilich als Gattin eines Marquis. Nun erzählt der Hofmeister seinem Zögling seine Lebensgeschichte, seine Flucht aus Lyon vor den Hugenottenverfolgungen, sein vorübergehendes Untertauchen in Metz. Aber auch dort werden der Hofmeister und seine Frau als Hugenotten aufgespürt. Nur der Kommandant der Stadt, ein edelmütiger Marquis, hält vorerst schützend die Hand über sie. Hören Sie nun wieder Ernst August Chapman.
Der Marquis kam eines Abends verkleidet zu meiner Frau, zeigte ihr den Befehl des Gouverneurs, fragte, ob sie in Güte sich zum katholischen Glauben bekennen würde, und als sie es mit den heiligsten Schwüren ablehnte, so ergriff ihn innige Verzweiflung. Er schwor, dass er ihr nicht zu helfen wisse, er müsse das Haus am andern Tage seinen Dragonern überlassen. Meine Frau sagte ihm, er möge handeln, wie ihm befohlen. Sie erkenne die lange Schonung, die sie ihm danke. Sie bedauere ihn, dass er ein Werkzeug ihrer Glaubensfeinde sei. Am anderen Morgen, ehe noch jemand im Hause aufgestanden, ließ der Brigadier, der Dragoner, weil ihm beim ersten Anpochen nicht gleich aufgemacht war, die Haustüre mit einem Stück Holz einrennen, das zufällig angefahren ward. Die erwachten Mägde flüchteten sich fort über den Gartenzaun. Als meine Frau herunterkam, fand sie die Dragoner, wie sie ihre Pferde im Gesellschaftssaale fütterten. Das eine Pferd hatte schon einen Aufsatztisch mit schönem Porzellan umgeworfen. Die Dragoner putzten ihre Stiefeln auf den seidenen Stühlen mit den Vorhängen von Damast ab, denn die Straßen waren an dem Tage sehr unrein. Welch ein Schrecken für eine Hausfrau, die ihre Sachen immer in schönster Ordnung zu erhalten gewohnt war. Was hatte sie selbst von so unholden Gästen zu fürchten? Aber es schien doch, als ob der Marquis in Hinsicht ihrer persönlichen Behandlung dem Brigadier einen Wink gegeben, denn er schützte sie gegen die Zudringlichkeit der Kameraden. Aber sie fürchtete besonders für unsere Tochter, die dem einen dieser boshaften gestiefelten Bekehrer in die Augen zu stechen schien. Eine treue Magd übernahm es, sie mit einem sichern Fuhrmann zu mir nach Paris zu bringen. Und diese Abfahrt wurde unter tausend Tränen noch am Abende des Tages zustande gebracht. Schon am folgenden Tage ward diese Entfernung dem Intendanten berichtet. Er kam selbst in das Haus, um sich von der Wahrheit zu überzeugen, tobte dann wie ein Rasender gegen meine Frau und gab alles den Dragonern preis. Wenig Menschliches hatten sie in so schändlichen Bekehrungsversuchen bewährt. Dies wenige nahm der Rausch meiner guten Weine hinweg. Sie zerhieben mit ihren Säbeln meine teuer mit dem Hause erkauften gewirkten Tapeten, um sich daraus Pferdedecken zu schneiden. Bald aber putzten sie sich damit aus wie in Messgewändern, schmückten den Schenktisch wie einen Altar und befahlen meiner Frau, davor niederzuknien. Sie sei Witwe, ich sei in Paris umgebracht und sie müsse einen von ihnen heiraten. So wenig Glauben sie der Nachricht schenkte, so sah sie doch auch wenig Möglichkeit zur Rettung aus diesem Kreise von Bekehrern. Zum Glück fiel ihr ein, dass keine Ringe vorhanden, sie wolle gehen, diese zu holen, weil sonst ihr Wort keinen Glauben habe. Das schien ihnen einzuleuchten. Sie sprang zur Türe hinaus, durch eine Seitentüre auf die Straße und in einem Laufe zum Marquis. Erst wollte sie der Bediente nicht einlassen, weil der Marquis schon zu Bette. Doch besann er sich, als er ihre Schönheit beleuchtet hatte, und führte sie zur angenehmen Überraschung in das Schlafzimmer seines Herrn, wo dieser im ersten Schlafe lag, ohne von dem Geräusche der Eintretenden erweckt zu werden. Die Türe wurde hinter ihr zugeschlossen. Und die arme Frau fand sich in der Verlegenheit, entweder den Schläfer zu erwecken und dadurch vielleicht neuen Andrang sich zuzuziehen oder bis zum Morgen auszuharren, wobei aller Unschuld ihr Ruf für immer verloren sein könnte. Zweifelhaft, wozu sie sich entschließen soll, halb ohnmächtig lässt sie sich auf einen Ruhesessel nieder, neben welchem ein Tisch mit Papieren und eine brennende Lampe stand. Der Marquis hatte wahrscheinlich noch spät darin gelesen, ehe er sich ins Bette geworfen. So las sie, fast ohne es zu wollen, die ersten Worte. Und bei den nächsten Zeilen durchfuhr sie die schreckliche Nachricht, dass jene Rede des Dragoners, als sei ich gestorben, nicht etwa ein boshafter Scherz der Trunkenheit gewesen, sondern eine von dem Marquis voll Überzeugung aufgenommene Gewissheit. Der Ausbruch ihres Schmerzes löste jede Rücksicht auf den Ort, wo sie sich befand. Meine arme Frau schrie auf, dann erstickten Tränen ihre Stimme. Der Marquis, aus tiefem ersten Schlafe erweckt, sprang aus dem Bette, griff nach einer Pistole, so taumelte er zu ihr hin und ließ die Pistole wieder fast erstarrend sinken, indem er ein weibliches Wesen und in diesem seine Geliebte erkannte. »Töten Sie mich«, rief sie, »aber sagen Sie mir, lebt mein Mann!« Der Marquis hatte sich gefasst, er zögerte, aber sie drang auf Entscheidung. Er reichte ihr den eingegangenen Brief aus Paris vom Chef der Polizei, welcher nähere Nachricht fordere von der Familie eines in Paris wahrscheinlich ermordeten Juwelenhändlers Chardin, der nach eingegangener Nachricht von Lyon nach Metz gezogen sei. Er habe bedeutende Zahlungen in Empfang genommen und sei dann verschwunden, ohne Nachricht zu hinterlassen, indem er am Morgen noch sehr heiter gefrühstückt und sich zu einer Abendgesellschaft eingeladen hätte. Es wurde große Sorgfalt empfohlen, da mehrere Prinzen, sogar die Frau von Maintenon, die größte Teilnahme für den Mann bezeugten, auch die Ausstattung für ein Kloster übernehmen wollten, insofern er die Seinen hilfsbedürftig zurückgelassen habe. »Ich will hier meiner guten Frau Zeit zum Weinen lassen«, unterbrach sich der Hofmeister, »und dem Marquis sich anständig anzukleiden, um ihnen zwischendurch die Veranlassung dieses Gerüchtes zu erklären.« Ein Freund, der auch zu den versteckten Bekennern meines Glaubens gehörte, warnte mich unerwartet, dass der Chef der Polizei Nachforschungen über mich anstelle, vielleicht bloß wegen der Gunst, worin ich bei Hofe stehe, vielleicht aber auch aus Ungunst derer, denen ich meine Gelder in der letzten Zeit etwas strenger abgefordert hätte. Ich dankte dem Freunde und benutzte augenblicklich den Wink, ließ die kleineren Forderungen im Stich, die Hauptsummen waren eingegangen, und machte meine Reise zu Fuß von Paris aus, ohne alle Begleitung, um jedem Verrat zu entgehen. Jede sichere Gelegenheit fehlte, meiner Frau Nachricht zu senden. Ich kam am Morgen nach jener Nacht in Metz an, aber zu spät. Gleich am Tore begegnete mir ein Bekannter und winkte mir, ihm in eine einsame Straße zu folgen. Dort sagte er mir, ich möchte fliehen, ich sei verraten als Reformierter, mein Haus sei zerstört, meine Frau und mein Kind hätten sich geflüchtet, niemand wisse wohin, ich selbst sei totgesagt worden. Alle Gedanken vergingen mir, aber auch alle Sorgen, was konnte ich noch verlieren in dieser Unglücksstadt? Ich ging wie ein Rasender ins Feld. Alle meine Pläne waren durchschnitten. Und doch dachte ich damals noch nicht, dass ich von meiner Frau erst nach 2 Jahren Nachricht erhalten würde, dass ich sie längere Zeit für tot halten müsste. Auf dem Pariser Wege brachte mich eine tröstliche Nachricht zur Besinnung. Ein Fuhrmann rief mich an, es war eben der, dessen Pferde meine Tochter fortgefahren und sie einem anderen Fuhrmann übergeben hatte, der sie sicher nach Paris zu überbringen versprochen. Also doch eine meiner Lieben schien gesichert. Und ich dachte wieder mit Umsicht an Hab und Gut. Besonders wichtig war es mir, einen Schrank mit Geldern und Kostbarkeiten zu retten, der selbst meiner Frau unbekannt geblieben, weil ich sie nicht immer ganz vorsichtig in der Bewahrung solcher Geheimnisse gefunden hatte. Ich beschloss, mich den Ungezogenheiten der Dragoner zu unterwerfen, solange meine Geduld aushielte. Für den Notfall bewahrte ich ein gutes Messer. So ging ich nach der Stadt und in mein Haus, voll der festen Überzeugung, ich sei auf alles gefasst. Und doch erschütterte mich der erste Anblick. Die Dragoner spalteten eben einen schön ausgelegten Tisch, um ihn in den Kamin zu werfen, denn es war kalt. Sie hatten sich nicht einmal die Mühe gegeben, nach meinem reichlichen Holzvorrate im Keller zu suchen. Ich riss die Stücken fort und sagte ihnen, ich sei der Herr vom Hause, und wenn sie Holz nötig hätten, könnte ich ihnen noch Brennholz genug anweisen. Der Brigadier lachte und versicherte mir, es sei ihnen nichts an dem Tisch gelegen. Die anderen versicherten, sie hätten meinetwegen große Angst ausgestanden. Ich möchte mich setzen und ihren Wein kosten. Was half's? Ein Glas Wein war mir höchst willkommen. Der Brigadier schenkte ein und versicherte mir, sie hätten den Wein sehr teuer bezahlt. Ich möchte raten, was es für ein Jahrgang sei. Beim ersten Ansatz erkannte ich meinen besten Burgunder, den ich als besondere Gunst von einem Handelsfreunde erhalten. Ich versicherte ihm, der Bruder dieses Weins liege in meinem Keller und habe einen hölzernen Rock an. Der Brigadier rühmte mich, dass ich Spaß verstände. So wurde ich freundlich zu dem Gastmahle eingeladen. Aber heimlich hatte ich an meine Flucht gedacht. Und rühmte ihnen die zierliche Trinkstube, welche ich in meinem Keller hätte, von bequemen, gepolsterten Sitzen umgeben, leicht zu heizen. Sie ließen sich den Vorschlag gefallen, gaben zwar anfangs auf mich genau Achtung, dass ich ihnen nicht entliefe, weil sie mich noch zu allerlei Possen ausersehen hatten. Als ich aber ein paar Mal wiedergekommen und ihnen immer etwas Leckeres von den Nachbarn zugetragen hatte, achteten sie auf mein längeres Ausbleiben nicht, merkten auch nicht, dass ich die Tür im Weggehen verschlossen hatte. Ich entkam ungestört mit meinen heimlichen Schätzen in der Tasche auf dem Pferde des einen Dragoners, welches sich mir beim ersten Anblick als dauerhaft empfohlen hatte. Ein Bürger aus Metz erzählte mir nachher, dass diese Schandbuben wohl 3 Tage in dem Keller eingeschlossen gewesen, dessen beide eiserne Türen ich leise zugeschlossen hatte, dass niemand ihres Geschreis geachtet, weil sie ohne Not die Tage vorher gleiches Geschrei hatten vernehmen lassen. Also erst nach 3 Tagen hatten sie die Türen überwältigt. hatten im ersten Zorne den Rest meiner Möbeln zerschlagen, verbrannt, sich betrunken und wären dann fast mit dem Hause selbst verbrannt, das bei der übermäßigen Glut sich entzündet hatte. Das Dragonerpferd trug mich ohne weitere Unfälle über die Grenze, wo ich aber leider wegen des Fortschrittes der französischen Heere mich nur mit großer Vorsicht aufhalten durfte und jede Nachforschung wegen meiner Frau bis zum heutigen Tage vergeblich war. Selbst meine Tochter konnte ich nicht zu mir hinziehen, denn die fatale Gunst der Frau von Maintenon, die ich durch ein paar wohlfeil ihr überlassene Diamantohrringe gewonnen, mittelte sie bei meinen Korrespondenten aus, wohin sie sich in Paris gewendet, und verschaffte ihr eine Stelle in der geistlichen großen Erziehungsanstalt. Der Wunsch, sie zu entführen und nach Holland in Sicherheit zu bringen, den ihr Vater billigte, war die Veranlassung, dass ich mich ihrer Führung annahm. Ich hatte mit ihm verabredet, wenn ich sie selbstständig und weltklug genug fände, sie dort zu verlassen und die Tochter in ihrer Kleidung unter ihrem Namen fortzuführen. Aber wo blieb unterdessen ihre Frau mit dem Marquis, unterbrach ich ihn ungeduldig, als er mir diesen Plan noch weiterentwickeln wollte. Ich erinnere mich, fuhr er fort, wir verließen beide, als meine Frau, die meinen Tod für gewiss hielt, ihm zu Füßen fiel und in der Verzweiflung, von aller Welt nun verlassen zu sein, ihn bei der Liebe beschwor, die er ihr mit 1000 Eiden bekräftigt, sie aus der Gewalt jener Barbaren zu befreien, die jeden Genuss von ihr zu ertrotzen sich berechtigt glaubten. Der Marquis schlug die Hände über dem Kopf zusammen, beschwor nochmals seine Liebe und bejammerte sein Geschick. Dann zeigte er ihr ein Schreiben, nach welchem er wegen der langen Nachsicht, die er gegen einzelne reformierte Familien gezeigt, seiner Anstellung bei den Dragonern verlustig erklärt worden. Doch sei ihm die Zusicherung gemacht, bei einem Regimente in den Niederlanden angestellt zu werden. Hier in Metz, sagte er, habe ich in diesem Augenblicke kein Geschäft mehr. Mein Nachfolger ist eingetreten, ein Mensch aus den Häfen des Volks, der nur durch seinen brutalen Glaubenseifer sich empfohlen hat. Was soll ich tun? Die Angst meiner Frau stieg bei diesen Worten. Der Tagsschimmer leuchtete in die Fenster. Einzelne Menschen bewegten sich auf den Straßen. Sie verhüllte ihr Gesicht und sprach, »Sie haben um meine Gunst gefleht, als ich verheiratet war. Jetzt bin ich Witwe. Mein Glaube ist mein einziges Gut. Er stärkt mich in diesen Stunden. Mag ich irren, aber nichts ist mir zu teuer, diesen Glauben zu bewahren. Sie beschwören mir ihre Liebe. Nehmen Sie hin die Reize dieses sterblichen Leibes und bewahren Sie die unsterbliche Seele, indem Sie mich in ein sicheres, glaubensfreies Land führen.« Der Marquis sank nieder zu der Knienden und schwur, dass nicht sie, dass er knien müsse. Er müsse anbeten, solche Gläubige. Die ersten Küsse drückte er auf ihre Lippen. Dann sprang er auf und trat stumm ans Fenster. Ein innerer, heftiger Kampf schien ihn zu bewegen. Dann wandte er sich um und redete mit gesenkten Augen. »Nie soll mir ihr Herz vorwerfen, dass ich durch Not errungen, was mir die seltene Strenge ihrer Grundsätze in glücklichen Tagen versagte. Dass ich nicht aus Gleichgültigkeit entsage, mag Ihnen der Entschluss beweisen, Sie zu retten aus den Gefahren dieses Landes, was es mir auch koste. Noch mehr der Schwur, keiner anderen Frau als Ihnen mich zu vermählen. Und die Versicherung, Sie nicht eher mit der Anfrage über mein Geschick und Ihren Willen zu belästigen, bis Sie von jeder Sorge befreit, sich über das Schicksal Ihres unglücklichen Mannes erst völlig versichert haben. Meine Frau dankte Gott, dass er dies Geschick über sie verhängt, um die Größe der menschlichen Seele kennenzulernen. Der Marquis führte sie in ein entferntes Zimmer, wo sie ausruhen und den Abend erwarten könne, der ihre Flucht begünstigen werde. Der Marquis schickte darauf den Bedienten, der sie eingelassen, als Kurier in eine entfernte Gegend, damit er nichts verriete, wenn die Marquise von den Dragonern vermisst würde. Als dieser fort, nahm er von allen Bekannten förmlich Abschied, weil er zur Armee berufen, schien kaum aufzumerken, als die Leute von einer verschwundenen Frau redeten, welche die Dragoner aus ihrem Hause vertrieben. Am Abend musste meine Frau Bedientenkleider anlegen. Er gab ihr sein frommstes Pferd, so ritten sie ruhig zum Tor hinaus, so kamen sie über die Grenze, so kamen sie nach Haarlem, wo der Marquis meiner Frau ein sicheres Unterkommen bei einer französischen Familie verschaffte, die früher ihres Glaubens wegen ausgewandert war. »So schied er von ihr«, fragte ich, »ohne einen Dank zu fordern?« »Gewiss«, antwortete er, »der Marquis hat keinen Dank, kein Gelübde, durchaus nichts während des ersten Jahres gefordert. Er zog in den Krieg, diente mit Auszeichnung, während meine Frau ebenso vergeblich wie ich von ihr Nachrichten von mir einzuholen trachtete. Der Krieg und die Religionsverfolgung hatte alle Verbindungen abgeschnitten. Sie wissen, dass ich selbst unter anderen Namen mitten unter Franzosen leben musste und dass mich die Liebhaberei zu Studien ebenso mächtig wie die Furcht, erkannt zu werden, fast zum indischen Einsiedler machte. Von meiner Tochter erhielt ich zuweilen durch einen Freund Nachricht, der sich ihr selbst nicht kundgab. So geschah es, dass der Marquis endlich nach dem Verlauf eines Jahres meine Frau um ihre Hand ansprach. Aber erst vor 3 Wochen war die Hochzeit. So lange zögerte die treue Frau in der Hoffnung, ich könne noch leben. »Mein Gott«, rief ich fast erstarrt, »wie ist nun zu helfen?« »Es ist freilich«, antwortete er, »ein recht unangenehmer Vorfall. Aber was ist zu machen? Ich habe meiner Frau die Wahl gelassen. Zieht sie den Marquis vor, so bleibe ich tot. Trete nicht wieder auf in der Welt mit meinem rechten Namen, sondern befriedige die Neugier, die mich nach den Ländern treibt, wo die kostbaren Steine gegraben werden, nachdem ich vorher mein Vermögen der Tochter zugesichert habe. Mir wäre dies der willkommenste Entschluss, denn das Zwischenspiel in meiner Ehetragödie will mir gar nicht gefallen. Ein Mann, dem man so viel Edelmut verdankt, wie meine Frau dem Marquis, ist ein gefährlicher Nebenbuhler im Verhältnis zu einem anderen, der ihr weiter nichts als ein reiches Leben zuführte, den sie wegen mancher kleinen Untreue anklagen kann und der oft, statt ihre Zärtlichkeit zu vergelten, ihr mit Unmut vorwarf, dass sie es sei, die ihn hindere, seine Sehnsucht nach dem Morgenlande zu befriedigen. »Weiß denn der Marquis«, fragte ich, »dass sie die Frau wiedergesehen?« »Bewahre der Himmel«, rief er, »der darf es nicht wissen, sein Edelmut triebe ihn gleich fort.« Zum Glück war er nach seinen Gütern im südlichen Frankreich vorausgereist. Der Goldschmied in Brüssel hat geschworen, das Geheimnis zu bewahren. Die Ursache, warum ich Ihnen alles anvertraue, liegt nahe. Sie werden erraten, dass ich nur heimlich unter diesen Umständen meine Frau sehen kann, um mit ihr diese Angelegenheit zu überlegen, und dies wiederum nicht ohne ihr Mitwissen, da wir stets zusammen wohnen. Kann ich auf Ihre Verschwiegenheit rechnen? Ich beschwor diese mit den heiligsten Versicherungen. Er sagte, dass er vielleicht noch eine Bitte mir vorzutragen habe, und versank dann in Nachdenken. Weiter öder Weg, langsame Pferde quälten mich, seit ich wusste, dass wir einer solchen Entwicklung entgegengingen. Endlich sind wir nun in Antwerpen, aber es war schon zu spät, als dass wir die Frau aufsuchen konnten. Ich habe die halbe Nacht verschrieben. Antwerpen. Wer hätte das denken sollen? Da sitze ich heute als Frau gekleidet, die Geschichte meiner Verwandlung aufzuschreiben, während mein Mann im Nebenzimmer noch besorgt mit raschen Schritten auf und ab geht. Zum Besten des Kindes, das ich unterm Herzen trage, sei dies Geheimnis der Mutter hier aufbewahrt. Am frühen Morgen weckte mich der Hofmeister und versicherte mir, er könne es nicht länger anhören, wie ich schnarche. Schlaftrunken blickte ich umher und rieb mir die Augen. Ich konnte nur mit Mühe erkennen, welche seltsame Kleider neben mir auf dem Stuhle lagen. »Mein Gott«, rief ich ganz verwirrt, »also wäre es doch wahr, was ich träumte? Dass Ihre Frau aus Versehen in mein Zimmer gekommen, noch ehe ich aufgestanden? Ich war in solcher Verlegenheit, weil ich unangekleidet aus dem Bette gesprungen.« Er lachte, und ich besann mich eines Bessern, indem ich umherblickte. Dann erzählte er, wie er die ganze Nacht nachgesonnen, um der Gesinnung seiner Frau gewiss zu werden, und in dem Falle einer notwendigen Scheidung, wenn sie den Marquis mehr liebte, ihre ängstliche Gewissenhaftigkeit zu überwinden. Endlich sei ihm eingefallen, ihr glauben zu machen, dass er in der Zwischenzeit sich vermählt habe. Und damit sie daran glaube, wolle er ihr diese zweite Frau vorstellen. »Und Sie haben gleich eine Frau gefunden, die sich zu dieser gefährlichen Rolle hingibt? Ist sie hier? Sind dies Ihre Kleider?« Diese Fragen drängten sich ungeduldig aus meinem Munde. Er antwortete nicht, sondern sprach davon, dass eigentlich die bloßen Regeln und Anweisungen in der Erziehung wenig fruchteten und dass es daher zweckmäßiger sei, junge Leute zur eigenen Erfahrung zu verweisen, ihnen diese zu eröffnen. Aus diesen Gründen glaube er sich als Erzieher vollkommen gerechtfertigt, wenn er mich bäte, diese Stelle als seine vermeinte Frau zu übernehmen. Kein Bart mache die Sache unmöglich, und in Frankreich sei es gar nicht selten, Frauen mit männlich tiefer Stimme anzutreffen. Ich brauche sie nur zu mäßigen. Er sei so gewiss seiner Sache gewesen, ich würde ihm diesen Scherz nicht verderben, dass er es sich nicht versagt habe, sogleich Kleider anzuschaffen, die meiner Größe angemessen wären. »Aber ich verstehe nicht genug von weiblicher Haltung und Aufführung«, fragte ich erschrocken. »Dafür habe ich eine Ausrede, die jeder Französin einleuchtet«, antwortete er. »Ich sage, das sind deutsche Sitten. Außerdem hoffe ich Ihnen auch noch das Nötigste beizubringen, wie Sie sich verneigen müssen, welche Reden zwischen Frauen gewöhnlich. Die außerordentliche Lage wird vieles entschuldigen.« Ich gestehe, der Antrag schien mir so spaßhaft, dass ich mich ohne Einwand dazu verstand und ihm versicherte, wie ich früher in Schulstücken schon mehrmals Frauenrollen gespielt hätte und die Kleider mit Anstand tragen könnte. Auch das Notwendigste der Sitten gar oft zum Scherz, wie ich es bei meiner Mutter abgesehen, im Kreise meiner Kameraden nachgemacht hätte. Der Hofmeister war über diese Entdeckung sehr froh, umkleidete mich mit einer entsetzlichen Schnürbrust, die mir einiges Leiden machte, brannte selbst meine Haare und fügte künstliche lange Hinterhaare daran, die Gott weiß, welche Missetäter abgeschnitten sein mochten. Dann türmte er eine Spitzenhaube oben darauf und gab mir einen Fächer in die Hand. So saß ich gerüstet bis auf die Schuhe, wo es sich aber leider ergab, dass mein Fuß in keinen einzigen der Damenschuhe passen wollte, die er von einem Schuhmacher hatte kommen lassen. Die Verzweiflung war groß, doch endlich fiel ihm eine große, dicke Frau ein, die er im Hause gesehen. Er machte ihr einen Besuch und brachte nach einer Stunde deren wohlpassende Safian-Pantoffeln triumphierend zurück. Nun gab er mir noch einige Regeln, wie ich über ihn klagen müsse, denn eine Frau müsse sich immer klagend und leidend anstellen, wenn sie auch das ganze Hauswesen über den Haufen liefe. Dann ging er eilig fort, seine Frau aufzusuchen und sein Bekenntnis abzulegen, dass seine Frau in der Nähe sei. Nach einer halben Stunde trat er mit heiterem Blick herein, winkte mir, dass ich käme, es lasse sich alles gut an, sie scheine den Marquis weit mehr zu lieben, als sie erst ihm eingestanden, und sie sei zur Scheidung entschlossen, wenn sie fände, dass seine zweite Frau seiner würdig sei. »Mein Schicksal ist in Ihren Händen«, sagte er. »Aber Sie müssen sich eifrig reformiert anstellen. Sie müssen mir viel widersprechen, auch wenn Sie gar keinen Grund wissen. Sie müssen mehrmals sagen, ja, so sind die Männer. Oder aber, hätte ich denken sollen, dass es mir so ergehen würde? Zu solchem Unglück bin ich nicht erzogen. Das ist mir nicht bei meiner Wiege gesungen.« Unter solchen Erinnerungen kamen wir nach dem Wirtshause, wo seine Frau abgestiegen war. Ich erblickte flüchtig einen weiblichen Kopf, der sich bei unserer Annäherung vom Fenster zurückzog. Wir stiegen eine Treppe an, er öffnete eine Türe und flüsterte zu mir, sie hat es doch nicht lassen können, sich zu putzen, um die zweite Frau zu verdunkeln. Ich blickte auf und sah in einiger Verlegenheit diese etwas starke, aber immer noch wunderschöne Frau vor mir stehen. Sie schwankte, wie sie mich empfangen sollte, aber mein bescheidenes Wesen bestimmte sie, mich zu umarmen. Ich küsste sie von ganzem Herzen. Ich war ihr im ersten Augenblicke gut. Tränen strömten aus ihren Augen, und sie brachte endlich nur mit Mühe heraus, dass sie einer so sanften, bescheidenen Seele, wie ich ihr erschiene, die Hand eines Mannes willig abtrete, den sie jeder anderen würde streitig gemacht haben, die durch Schönheit oder Herrschlust ihn sich gewonnen hätte. Das war kein Kompliment für meine weibliche Schönheit, aber ich mochte auch freilich ein etwas auszehrendes Ansehen in Vergleich mit der Fülle meiner Gegnerin darbieten. Ich befolgte die vom Hofmeister erhaltenen Regeln und klagte sehr bedeutsam über den Schaden, welchen meine Schönheit durch die Heirat erlitten. Auch sei es ein grausames Schicksal des weiblichen Geschlechts, den Launen eines Mannes, selbst des Besten, sich opfern zu müssen. Ich küsste hierbei dem Hofmeister die Hand, und die Frau winkte, dass sie mein Schicksal auch wohl erfahren. Die Männer, sagte sie, sind alle darin gleich, und keiner hat eigentlich Sinn für das Zartgefühl einer Frau. Gern spräche ich mit ihnen eine Viertelstunde in Vertraulichkeit, sie zu belehren, ganz als Schwester, denn ich habe sie sehr lieb gewonnen und kann es meinem Manne nicht verargen, dass er mich, die er tot glaubte, in ihrer Nähe vergessen konnte. Der Hofmeister nahm unter dem Vorwande Abschied, dass er noch einige Besorgungen in der Stadt zu machen habe, und überließ mich ganz meiner eigenen Geschicklichkeit. Um meine Verlegenheit verbergen zu können, wenn sie mich über Verhältnisse befragte, von denen ich nichts wusste, fing ich an, über ein Zahnweh zu klagen, das ich nicht fühlte. So durfte ich mein Gesicht mit einem Tuche decken und niederbeugen. Sie vermutete, dass diese Schmerzen bei der scheinbaren Gesundheit meiner Zähne die Vorbedeutung guter Hoffnung sei. Dies brachte sie auf einen langen Vortrag, wie ich mich mit meinem Manne zu benehmen hätte. Sie sprach von seinem Leichtsinne, wie er gern mit allen Frauen scherze, sie wisse nicht recht, wie weit es gehe. Dann von seinen Sonderbarkeiten, von seiner übertriebenen Ordnungsliebe, von seiner Gleichgültigkeit gegen die gereinigte Religionsübung, zu der sie sich bekenne. »Ach«, sagte ich verstellt, »die Männer haben keine Religion.« »Nein«, rief sie, »mein jetziger Mann hat Religion. Er ist durch mich von den Irrtümern des Papsttums zum wahren Glauben bekehrt. Das hat ihm meine Liebe und auch meine Hand zugesichert. Er ist nur nach Frankreich zurückgekehrt, das vertraue ich Ihnen unterm Siegel der Verschwiegenheit, um sein Besitztum rechtsgültig einem Vetter zu übergeben, der ihm dafür einen sehr vorteilhaften Tausch gegen Güter in den Niederlanden und Deutschland bewilligt. Wir gewinnen an Einkünften vielleicht die Hälfte, und was mehr wert ist, die Glaubensfreiheit. Manche Männer, fuhr sie fort, haben eine viel größere Ansicht von allen solchen Dingen. Hätte mein erster Mann wenige tausend Taler aufs Spiel gesetzt, wir wären zur rechten Zeit, ohne uns zu trennen, der französischen Grenze miteinander entkommen. Unser Leben wäre ungestört und ungetrennt geblieben. Nach diesem Vorwurfe, den ich nicht ganz abweisen konnte, bat sie mich, von gleichgültigen Dingen zu reden. Sie fühle sich von dem Entschlusse dieses Morgens angegriffen. Auch müsse sie noch ihre Toilette machen, da sie nur in Eile bei meiner Annäherung ein Kleid übergeworfen. Ich fühlte an der entschuldigenden Art, dass sie sich vor mir zeigen wollte. Ich sollte das Übergewicht ihrer Schönheit anerkennen müssen. Wohl hatte der Hofmeister recht, dass Frauen viel eitler sind gegen einander als gegen Liebhaber. Von jenen bewundert zu werden, scheint ihnen eine viel größere Wahrheit zu haben. Denn diese bewundern, ohne zu unterscheiden, eine Frau im Ganzen, oft getäuscht von der Begierde, sie zu besitzen. Sie zog ihre Schuhe aus und klagte, sie wären ihr zu weit, und sah nach meinen Schuhen, versicherte, sie säßen mir hässlich. Die Deutschen verständen keine Schuhe zu machen, sie wolle mir ein paar französische leihen. Noch denke ich mit Lachen den Kontrast zusammen, das zierlichste kleine Füßchen und meine Riesenpfote. Mit Dreistigkeit schwor ich, der Schuh würde mir passen, wenn ich nicht wegen Schmerzen, die ich von vielem Tanzen am Hochzeittage bekommen, etwas um meine Füße gewickelt hätte, das sie heilen solle. Jetzt müsse ich schon in den weiten Pantoffeln den Anspruch auf einen hübschen kleinen Fuß für einige Zeit aufgeben. Sie schien nicht ganz daran zu glauben, doch wollte sie mir ein Pflaster, das sie bei sich hatte, auflegen. Nun erbot ich mich, um aus der Geschichte zu kommen, ihre Haare zu kämmen. Ich dachte mir das leichter, als ich es fand. Die Flechten hatten das gekrauste Haar fest zusammengezogen. Der Angstschweiß lief mir über die Stirne, dass ich sie bei aller Vorsicht zu stark raufen möchte. Das Schnüren endlich machte mich ganz verwirrt. Wie sollte ich alle die kleinen Schnürlöcher finden, durch welche sich der Schnürsenkel zurückgezogen? Dennoch nahm sie alles sehr gütig auf. Sie sah, dass ich mir viel Mühe gegeben, schob mein Ungeschick auf meine Nationalität und küsste mich herzlich. Damit endete sich meine schwere Arbeit. Sie machte mir den Vorschlag, auf die kurze Zeit, die sie in Antwerpen verlebten, in dasselbe Wirtshaus zu ziehen. Ich stellte das meinem Manne anheim, der bald zurückkommen müsse. Wirklich kam er auch und brachte seiner ersten Frau sehr zierliche Geschenke als Abschiedsgabe und freute sich, als ihm die Frau mit allen Zeichen der Aufrichtigkeit versicherte, dass ich die einzige Frau sei, der sie ihn abtreten könnte. Sie habe mich ungemein lieb gewonnen und müsse ihm das Versprechen abnehmen, sobald sie sämtlich aus den äußeren Lebensverwirrungen befreit wären, denselben Ort künftig miteinander zu bewohnen. Ihre Hauptangelegenheit empfahl sie ihm nun mit großem Ernst. Sie bat mich um Entschuldigung, wenn sie sich darüber nicht ausspräche, aber die Sache müsse mit so großer Vorsicht betrieben werden, dass das kleinste Wort, das ich fallen lasse oder wenn ich gerichtlich befragt würde und mich schrecken ließe, sie unglücklich machen könnte. Ich stellte mich gleichgültig, aber die Sache erregte meine Neugierde. Nach einer Stunde erklärte der Hofmeister, dass eben jene Angelegenheit seine schnelle Abreise nach Paris notwendig mache. Die Frau bat, er möchte mich bei ihr lassen. Ich sei da sicherer aufgehoben als in Paris, wo zwar die Verfolgung gegen Reformierte etwas nachlasse, aber doch noch nicht aufgehört habe. Schwer kämpfte er sich durch diesen allerdings verständigen Vorschlag. Endlich gab sie nach, als er schwor, dass er keinen Tag ohne mich leben könne. Wir nahmen zärtlichen Abschied. Ich war fast erschöpft von der Anstrengung meiner Rolle. Als ich nach Hause kam und der Hofmeister mir seine volle Zufriedenheit erklärte, fragte ich nach dem Geheimnisse. Das Pariser Geheimnis wollte er mir nicht anvertrauen, obgleich ich wohl einigen Anspruch darauf zu haben scheine. Ich tat nachher einen Blick in sein Tagebuch und sah darin freudige Ausrufungen, dass er seine Laura wiedersehen, sie befreien werde. Ist dies eine Freundin der Frau, die vielleicht mit ihrem Wissen seine Geliebte war? Wie konnte aber ein Mensch, der Augen hatte, eine andere lieben als diese himmlische schöne Frau? Unruhig reise ich von hier. Ein Verlangen, meine seltsame Rolle noch einmal mit ihr zu spielen, diese zärtliche Nähe zu 1000 Küssen zu benutzen, ein Ärger, dass ich so verlegen war, quälen mich abwechselnd. Und ich finde meinen Herrn Hofmeister diesmal doch etwas unbesonnen, auch wenn ich bei der Geschichte etwas gelernt hätte. Er sagte mir freilich, ich käme nun in das Land und in die Stadt, wo die meisten Frauen die tollsten Ausschweifungen sich zum Hauptgeschäft machten, nachdem sich ihre Jugend in strenger Einschließung von Klostermauern quälen lassen. Die Erinnerung an diese schöne, tugendhafte Frau solle mich schützen. Ich würde den Unterschied im Betragen nicht verkennen. Ja, wäre sie mein, da könnte mich dieser Unterschied beglücken. Paris. Als mein Hofmeister heute, wo ich die Zeit verschlafen, mich aufweckte, kannte ich ihn nicht wieder. Seine breiten Augenbrauen hatte er sich zu einer schmalen Linie abrasiert, ebenso seinen Schnauzbart. Eine ungeheure Perücke, die weiß gepudert war, wallte um ihn her mit 1000 Locken. Übrigens war er schwarz gekleidet. Er sprach mich in einem Französisch an, wie es Deutsche reden, die darin mehr aus Büchern denn durch Übung unterrichtet sind. Als ich ihn erkannt und nach der Ursache gefragt hatte, sagte er, dass sein altes Gesicht in Paris allzu bekannt sei. Er habe genug Deutsch gelernt, um sich für einen deutschen Magister auszugeben. Er heiße künftig Kellermann und werde den pedantischen Reisehofmeister vor anderen spielen, der alles sehen, alles aufschreiben will. Unter dem plausiblen Vorwande, dass ich seine Nähe nicht ertragen könne, würde er sich leicht aus den Häusern zurückziehen können, wo ihn ein alter Bekannter erkennen möchte. Und ich könnte ungestört Paris nach allen Richtungen mir zunutze machen. Ich meine, das seltsame Geheimnis mit seiner Laura ist wirksamer als meine Erziehung. Ich hoffe, meine Neugierde zu befriedigen. Er hat übrigens für unseren Haushalt bestens gesorgt. Wir beziehen ein ansehnliches Quartier an der Seine. Ein Wagen mit 4 Pferden sind gekauft, außer dem Kutscher noch 2 Bediente angenommen. Alles weiß er sehr ökonomisch einzurichten, obgleich wir wie die Fürsten speisen. Er hat alles genau kontrahiert. 3 prächtige Kleider sind für mich fertig. Dies möchte auch wohl die größte Annehmlichkeit hier in Paris bleiben, dass alle Lebensbedürfnisse sich so leicht und mannigfaltig anschaffen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Ernst August Schepmann las die zweite Folge der Erzählung »Die Verkleidungen des französischen Hofmeisters und seines deutschen Zöglings« von Achim von Arnim. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur-App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Pure Energie, jeder Ton. Von da an gab es keinen Weg zurück, sagt der Pianist Martin Tingwall über ein Jazz-Erweckungserlebnis namens McCoy Tyner. Pure Energie, eine Zuschreibung, die bereits seit 2 Dekaden auch auf die Musik seines Trios zutrifft und sicherlich einen Großteil der Begeisterung erklärt, die diese bei Konzerten auslöst. Innerhalb von nur 5 Jahren brachte das Hamburger Dreigestirn das Kunststück fertig, von einer lokalen Band zum international gefragten Act zu werden, dem bis zum heutigen Tage das seltene Phänomen der Deckungsgleichheit von Kritikerzuspruch und Publikumsgunst zuteil wird. So auch am 10. Juni 2023, als das Tingwall-Trio zu einem großen Heimspiel antrat, in der großen Schiffsbauhalle von Blohm & Voss beim Elb-Jazz-Festival im Hamburger Hafen. Wo der Schlagzeuger Jürgen Spiegel, der Bassist Omar Rodriguez-Calvo sowie nicht zuletzt Martin Tingwall ein weiteres Mal ihre mitreißenden Qualitäten unter Beweis stellten. Anhand von Musik, zu der sie ganz herzlich Thomas Haag begrüßte.